Jetzt müssen die sich erstmal davon erholen, was da überhaupt war. Fangen wieder mit einem Witz an, das uns in das Thema auch ein bisschen reinnimmt, Nachfolge. Drei Männer sitzen in der Kneipe. Am Nebentisch sitzt ein Typ mit Schlapphut, Sandalen und Umhang. Der Wirt erzählt, es sei Jesus. Da steht der erste Mann auf und sagt zu dem Typ, wenn du Jesus bist, dann beweise es. Ich habe so ein Ziehen in der Schulter. Jesus berührt ihn kurz. Bums, das Ziehen ist weg. Geht der zweite Mann hin. Ich kann das nicht glauben. Ich habe so einen Husten. Naja, richtig. Jesus berührt ihn. Rums, der Husten ist weg. Jesus steht auf und geht zum dritten Mann. Glaubst du es auch nicht? Geh bloß weg, ich bin 3 Wochen krankgeschrieben. Nachfolge. Ja, nicht jeder will nachfolgen. Und ich denke, dieser Witz beschreibt ziemlich genau, was wir tatsächlich auch über Jesus so erleben im Neuen Testament, dass die Leute ihn tatsächlich oftmals gerne benutzten für das, wo es ihnen passte, aber da, wo es dann härter zuging, auch gerne dann einen Bogen drumherum machten. Nachfolge. Ein Obdachloser, der am Weihnachtsabend 2011 in Bozen gestorben ist, hat sich als reicher Mann erwiesen. Der 66-Jährige hatte von seiner Mutter mehrere Wohnungen, eine Villa und 250.000 Euro in bar geerbt. Er schlug die Erbschaft jedoch aus und zog es vor, auf der Straße zu leben. Können wir das als Normalbürger in Deutschland verstehen, dass es sowas gibt? Und nur am Rande, sowas gibt es öfter, als man denkt. Das ist nicht nur ein Einzelerlebnis. Das fällt uns schwer. Es fällt uns schwer, wenn Menschen so ganz andere Prioritäten im Leben haben, als das, was so normal ist. Normal, gut bürgerlich, hätte man sofort gesagt, jawohl, dann geht's mir gut, mein Leben ist gesichert. Aber nicht jeder tut das. Ich denke, solches Verhalten sollte uns zumindest nachdenklich machen. Nachdenklich machen, nicht, dass das jetzt unbedingt richtig oder falsch ist, sondern welches denn unsere Prioritäten sind in unserem Leben. Ein bisschen eine Korrektur erfahren wir im Text von Lukas 9, die Verse 23 bis 26, wo Jesus doch ganz schön hart auch ein bisschen erklärt, was Nachfolge bedeutet. Da sprach Jesus zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, und der des Vaters und der heiligen Engel. Als ich ungefähr 23 Jahre alt war, haben mich diese Worte aus Lukas 9 ganz, ganz tief angesprochen. Damals war ich staatlich geprüfter Landwirt, staatlich geprüfter Wirtschafter, staatlich geprüfter Landwirtschaftsleiter, staatlich geprüfter Umweltschutztechniker. Ich hatte so die ganzen Dinger so abgesackt. Und dann war die Frage, was tue ich mit meinem Leben? Was ist meine Berufung? Wofür bin ich hier auf Erden? Das hat mich dann ganz, ganz tief bewegt. Und jeder, denke ich, irgendwann muss dann die Frage beantworten, was ist Nachfolge für mich? Und ich sage nicht, dass mein Weg der richtige ist oder ein anderer der falsche Weg, aber die Antwort müssen wir trotzdem suchen für uns. Und die wird mal hier liegen und mal da. Geld zu sammeln, so wie zum Beispiel dieser Mann, der da in Bozen gestorben ist, nur um des Geldes willen, das war mir klar, dass ich das nicht wollte. Ich hatte 4 Brüder von meiner Mutter, wo ich mitgekriegt habe, wie man sich um Geld zanken kann. Der eine Bruder, das war ein wirklich guter Geschäftsmann, und der andere, das war ein guter Bruder, der wusste, wie man das abzwackt von ihm, und es hat immer nur Streit gegeben. Ach, du meine liebe Zeit. Und so habe ich auch andere Leute bei uns in der Gemeinde in Bad Pyrmont erlebt, Stadt von Rentnern, reichen Berliner Rentnern hauptsächlich. Und ich wusste, das wollte ich nicht. Aber was wollte ich? Das war die schwerere Frage. Und da kreiste und kreiste dieses Kapitel, Kapitel 9 aus Lukas 9, bei mir sehr stark im Kopf. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Nachfolge. Sich selber verleugnen. Sein Kreuz auf sich nehmen täglich. Jesus nachfolgen. Das sind harte Worte. Egal, was man will und tut, es sind harte Worte. Das Leben als Christ, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ist nichts für Weicheier. Da muss man schon ein bisschen auch bereit sein, geradlinig zu gehen und auch mal das zu tun, was die anderen nicht unbedingt tun. Das ist nicht immer leicht. Wer eine ruhige Kugel schieben will im Leben, wer es einfach nur einfach haben will, der sei lieber Agnostiker oder Atheist. Da kann man oder kann man sich nicht, je nachdem, wie man es will, zu etwas oder auch zu gar nichts verpflichten. Als Nachfolger Christi dürfen wir, so wie es hier steht, eigentlich nichts anderes erwarten als Opposition. Das galt natürlich vor allem damals in der Situation des Römischen Reichs unter Verfolgung, wie sie es die Jünger erlebt haben oder auch Jesus. Aber auch heute in vielen, vielen Stellen, nicht in Deutschland, aber an vielen Stellen. Es geht nicht darum, dass Jesus Masochist ist und sich daran ergötzt, dass Menschen leiden. Das hat es ja auch in der Kirche gegeben, besonders in der katholischen Kirche kann man das nachvollziehen, wo es dann so Flagellatio und was nicht alles gab, wo man da durchging. Wir sind in Portugal gegangen und dann wurden die verschiedenen Stellen auf Knien hin begangen und die ganzen Bürgerstege waren voller Blut von den Leuten, von den Knien. Das ist nicht das, was Jesus will. Darum geht's gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir Leid aufsuchen. Es geht darum, dass Jesus ganz klar sein Ziel vor Augen hatte und dieses Ziel ging und dass das manchmal ungemütlich ist. Dass das manchmal eckt und kantet in unserer Gesellschaft. Das steht im Zentrum. Nachfolge. Gegenwind gehört dazu. Ich möchte mal sogar behaupten, das ist eine Art und Weise, wie Gottes Errettung in dieser Welt überhaupt sichtbar wird. Wenn man nur mit dem Strom mitschwimmt, dann merkt keiner überhaupt, dass man existiert. Dann merkt keiner, dass da was anderes ist. Erst wenn wir vielleicht Dinge tun, die nicht so passen, die richtig sind, dann wird's ungemütlich. Der Weg des Kreuzes. Für unpopuläre Meinungen, wenn sie denn richtig und sind, bereit sein zu leiden. Wir haben ja jetzt als Gemeinde oder Einzelner aus unserem Kreis sich jetzt bereit erklärt, einzustehen für ein Baby, das sonst abgetrieben worden wäre. Das ging über Pforzheim, über eine Beratungsstelle da. Und die Beratungsstelle, die hatte eigentlich einen Stand, das ist eine Lebensberatungsstelle, einen Stand angevisiert beim Evangelischen Kirchentag in Hamburg. Sie haben sich davon ferngehalten, weil da so viel Gegenwind war. Warum sollte da eine Gruppe erscheinen, die für das Leben spricht? Die nicht Ja sagt, einfach zur Abtreibung. Und dabei ist die Beratungsstelle in Pforzheim eine sehr, sehr gute Beratungsstelle, Ausweg, die da überhaupt nicht drängt oder zieht oder sonst was, sondern wirklich bereit ist, eine Meile mehr zu gehen, wenn jemand zu ihnen kommt und Hilfe braucht. Aber das ist zurzeit in Deutschland nicht tolerabel. Da war die Frage bei uns im Leitungskreis, ob wir denn bereit wären, sagte Gerhard, diese überhaupt mal einzuladen in die Gemeinde für den Gottesdienst. Ich fand die Frage schon sehr komisch, ja, weil warum sollten wir nicht bereit sein, jemanden einzuladen, der so eine Beratungsstelle hat, gerade für Mütter aus einer christlichen Perspektive. Aber das ist die Angst in unserer Gesellschaft, auch mal quer zu schießen und Gedanken zu äußern, die vielleicht nicht ganz so populär sind. Welche sind die Beweggründe unserer, deiner Entscheidungen? Warum handelst du so, wie du handelst? Ich will es mal vielleicht ein bisschen schmerzlicher sogar ausdrücken. Wenn jemand umzieht, dann kann man es fast an ein paar Gründen festmachen, warum Leute umziehen. Es gibt einen neuen Job und der ist natürlich besser bezahlt. Es gibt eine Hochzeit und man verändert seinen Lebensmittelpunkt. Das liegt natürlich dann am Partner. Oder man mag die Gegend, wo man hinzieht, mehr als da, wo man ist. Würde man wegen einer Gemeinde, wegen seines Glaubens umziehen? Einzelne als Missionare, ja. Aber der Rest der Bevölkerung? Ja, was drängt mich, Entscheidungen zu treffen und warum treffe ich sie? Ich sage nicht, dass man deswegen jetzt umziehen muss und dass man dann keine Alternativen hat, wenn man aus welchen Gründen auch immer umgezogen ist. Darum geht es mir nicht. Es ist trotzdem die Frage, was drängt mich im Leben? Nachfolge Christi, wo macht sich das fest für mich in meinem Leben? Wohlgemerkt, dieser Aufruf zur Nachfolge Jesus war nicht an die 12 gerichtet. Die war sehr, sehr breit. Jesus spricht, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Das ist ganz breit gestreut. Das gilt allen, die vor der Frage stehen, will ich Christus nachfolgen oder nicht? Alle sind angesprochen. Es geht um radikale Selbstverleugnung, nicht um der Selbstverleugnung willen, sondern um jemand anderen den Platz vorne zu lassen. Das tägliche Kreuz tragen. Das geht nicht darum, dass ich einmal irgendwann vor vielen, vielen Jahren einmal Ja zu Jesus gesagt habe, sondern heute Ja zu Jesus sage. Morgens aufstehe und sage, jawohl, das ist der Weg, den ich gehen will. Mit Christus, auch heute. Jeden Tag muss man sich neu entscheiden, welchen Weg man gehen will. Das macht sich an ganz kleinen Dingen des alltäglichen Lebens fest. Wie gehe ich mit meiner Katze, mit meinem Hund um? Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit anderen um? Wie gehe ich im Verkehr um? Hat mich gestern doch meine Frau doch da ganz stark gerügt. Wir wollten doch dem jungvermählten Ehepaar hinterher und die waren da schon vor uns und da habe ich doch mal auf der Autobahn so richtig Gas gegeben, damit ich mal hinterherkomme und habe da Leute geschnitten. Britta sagte mal, gut, dass wir keinen Fisch hinten haben. Dann würden die Leute wissen, dass wir Christen sind und das wäre gar nicht gut. Ja, wie geht man um? Täglich zu sagen, bei allen Entscheidungen zu sagen, ja, wie verhalte ich mich? Das macht einen Unterschied. Christusnachfolge. Viele Menschen erleiden unsägliche Qualen aus den unterschiedlichsten Gründen. Zurzeit liest meine Tochter das Buch Den Tigerzähm. Ich habe es auch einmal schon vorgestellt. Und die Sandy von Dux liest das Buch und verschiedene andere Leute lesen das Buch von den Jüngeren. Das ist so ein Buch, wo ein junger, chinesisch stammender Mensch aus England zurückgeht nach China und dann als Kung-Fu-Meister ausgebildet wird. Unsägliche Qualen, um das zu tun, was der Großvater will. Um nicht Schande über die Familie zu bringen. Unsägliche Qualen. Als kleines Kind und das ganze Leben lang, bis er Christus kennenlernt. Menschen erleiden unsägliche Qualen. Unsägliches, wo wir sagen, das geht doch nicht, das geht doch gar nicht. Aus den verschiedensten Gründen. Stellt sich schon die Frage, was tust du für mich? Von Jesus Seite aus gesprochen. Lebenserhaltungsmaßnahmen. Das Leben kann man nur erhalten, wenn man es loslässt. Wir kennen den so bekannten Spruch, wenn du etwas liebst, lass es frei. Wenn es zu dir zurückkehrt, ist es deins. Wenn nicht, dann hat es dir nie gehört. Das ist so ein Vers oder ein Spruch, den man in den verschiedensten abgewandelten Formen immer wieder mal trifft. So ist es, denke ich, auch in vielen Bereichen in unserem Leben. Wenn wir versuchen, unser Leben krampfhaft festzuhalten, dann entgleitet uns das Leben direkt vor den Händen. Viele versuchen, mit selbstsüchtigen Gründen alles für sich zu erzwingen. Und merken, je mehr sie krampfhaft daran festhalten, je mehr geht ihnen das alles aus den Händen weg. Sie halten es nicht. Wir versuchen, das Leben zu erhalten und merken zunehmend, das Leben gleitet uns aus den Händen aus. Was hilft es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, doch seelischen Schaden nehmen. Ich habe mal etwas über Todesursachen von Promis nachgeguckt. Hab gedacht, das sind Menschen, die haben alles. Die haben Ruhm, die haben Geld, die haben Ehre, die haben Partys. Alles, was man sich denken kann. Alles, was jeder Normalbürger sagt, das wünsche ich mir. Wenn ich das habe, dann habe ich es erreicht. Ich habe keine Prozentzahlen dazu gefunden, wie es im Durchschnitt suizidal im Gegensatz zu der normalen Bevölkerung aussieht. Aber querbeet, egal wo, war klar, dass der normale Tod nicht zu vielen von den Leuten gehört. Sei es Drogen, sei es Alkohol, sei es Tabletten, sei es Suizid durch Auto oder. Ganz weit verbreitet. Bei Menschen, wo man sagen würde, sie haben es. Mein Gefühl war, als ich das so ein bisschen durchgeguckt habe, dass dieses Übermaß an Fülle, die innere Leere und Einsamkeit höchstens noch lauter klingen lässt. Dass es nicht die Probleme der Menschen löst. Dass es nicht das gibt, was wirklich erfüllt. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an sich selbst nimmt? Im Gegenteil, haben wir das Beispiel von Jesus und seinen Jüngern, die sich selbst aufgegeben haben. Jesus seinen Weg klar gegangen ist und wusste, dass es am Kreuz enden wird. Die Jünger, die auch diesen Weg gegangen sind und wahrscheinlich in den meisten Fällen auch wussten, dass es wahrscheinlich nicht gut enden würde, aber die wussten, das ist mein Weg und den gehe ich gerne, das ist der richtige Weg. Und heute tun es auch Menschen in anderen Ländern und wissen, dass es der richtige Weg geht. Menschen, die durch die Gegend gehen und heilen oder heilend tätig sind, nicht durch Heilungswunder, sondern Menschen, die Balsam auf die Seele anderer Menschen sind, die leiden, die durch die Gegend gehen und gucken, dass Armut gelindert wird, die durch die Gegend gehen und gucken, wo Hilfe notwendig ist und da helfen, die nicht unbedingt auf das schauen, was sie weiterbringt, sondern wo anderen geholfen werden kann. In der Nachfolge Christi, in der Selbstaufgabe, das ist ja dieses Verrückte daran, da finden wir das wirkliche Leben. Christus macht das Leben lebenswert. Nicht Ruhm, nicht Ehre, nicht Geld, sondern Christus. Es sind nicht die Umstände, die unser Leben lebenswert machen, sondern was wir mit diesen, was wir haben, tun. Ich wiederhole, es geht nicht um Masochismus. Es geht nicht darum, dass Jesus will, dass wir leiden, weil es einfach so viel Spaß macht oder weil es einfach schön ist, dass Menschen leiden oder weil Jesus einfach dran Spaß hat, dass Menschen leiden. Darum geht es nicht. Leiden an sich, in sich selbst, ist nicht gut. Sich selber zu verlieren, gibt in sich selbst noch überhaupt gar keine Bedeutung. Aber wenn wir es in liebender Hingabe tun, weil Jesus uns geliebt hat, weil wir erfahren haben, weil wir erlebt haben, dass Jesus uns zuerst geliebt hat, dann ist das eine andere Dimension. Dann spüren das auch die Leute. Schämen wir uns, wenn Freunde und Bekannte von uns erfahren, dass wir Christen sind? Genieren wir uns, wenn wir anderen sagen, dies oder jenes, das tue ich nicht, weil es einfach nicht richtig ist, weil es nicht gottgefällig ist? Ich ermutige euch, Stellung zu beziehen. Ist nicht immer leicht. Manchmal leichter, manchmal schwerer. Und in Deutschland denke ich noch relativ leicht im Verhältnis zu vielen anderen Ländern. Ihr werdet euch wundern, dass es die meiste Zeit sogar noch gut ist und dass die Leute Fragen stellen. Aber es wird auch ab und zu mal, so wie in diesem Fall von Ausweg, von Förderung vom Leben, auch mal Gegenwind geben. Hier steht, genieren wir uns, Stellung für Gott zu beziehen, wird Jesus sich auch genieren, für uns Stellung zu beziehen. Das ist keine Gewinnrechnung. Somit ermutige ich euch, Flagge zu zeigen. Zu zeigen, jawohl, ich bin Christ und für die richtigen Dinge stehe ich auch richtig ein. Nicht für Dinge, die nicht richtig sind, sondern da, wo es wirklich zählt. Für Christus, für unsere Mitmenschen, auch wenn es gerade nicht populär ist, trotzdem werde ich für sie einstehen. Auch wenn es Gegenwind geben sollte. Das wünsche ich mir. Soweit möglich stehen wir auf zum Gebet.